Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Hallo zusammen. Über welches Portal ihr auch immer hergefunden habt, ich freue mich vor allem darüber, dass ich mit Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports, auch auf Sportfrauen.net ein Zuhause gefunden habe. Mit der Macherin habe ich in Folge 4 gesprochen. Mit einer anderen Macherin spreche ich heute. Hallo Mara Pfeiffer.
Hallo, freut mich hier zu sein. Wobei das jetzt klingt, als wäre ich eine der Macherinnen von Sportfrauen.net. Das bin ich natürlich nicht.
Die Crowdfunding-Aktion bei den Sportfrauen, die läuft ja auf Hochtouren. Wie wichtig ist denn dieses Portal, auch wenn du jetzt damit nichts unbedingt zu tun hast, aber wie wichtig ist denn ein Portal, wo es nur um Sportfrauen geht?
Ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, dass es nur um Sportfrauen geht. Ich glaube, es ist aber sehr wichtig, eben Portale zu haben, die sich Schwerpunkte setzen bei Menschen, die Sport treiben und die eben nicht cis-männlich sind. Also seien das jetzt Frauen oder auch Nicht-Binäre, die ja, also deren Platz im Sport ja auch eine immer größere Frage ist und deren Beantwortung ich sehr, sehr wichtig finde. Es ist nun mal so, dass in vielen Sportarten in der Vergangenheit der Fokus sehr stark auf dem Sport der Männer lag. Und ich glaube, dieser Fokus muss da unbedingt weg, um auch so ein bisschen das aufzubrechen, dass man dieser Argumentation verfällt. Es ginge da um Angebot und Nachfrage. Also ich bin ja im Fußball zu Hause arbeitstechnisch und da gibt's ja auch immer die Diskussion, wie ist das eigentlich, warum liegt der Fokus so stark auf dem Männerfußball? Und ich finde es wichtig, immer drauf zu schauen, dass es da ganz, ganz viele verschiedene Gründe gibt und dass einige dieser Gründe eben durchaus auch strukturell sind. Also Stichwort beim Fußball, dass der innerhalb des DFB für 15 Jahre verboten war und so weiter. Und dass oft die Tatsache, dass der Fokus sich sehr stark auf den Männersport ausgerichtet hat, eben aus einer strukturellen Ungerechtigkeit mit erwachsen ist. Und gegen die kommt man natürlich nur an, wenn man positive Strukturen wie so ein Portal dagegen setzt, wo Leute wissen, da kann ich hingehen, um mich tatsächlich zu informieren. Also für das Wachstum dieser Sportarten ist das ganz wichtig.
Für die Frauen generell denn auch?
Naja, ich meine, jeder, der in seinem Beruf und diese Sportarten sind ja nun mal auch Berufe, irgendwelche Erfolge erzielt oder auch mit Misserfolgen zu leiden hat, hat natürlich ein Interesse daran, dass das irgendwo wiedergespiegelt wird. Also klar kann man sein Tennis, sein Fußball, sein Eishockey oder was auch immer auch hinter verschlossenen Türen spielen, aber das ist ja eigentlich nicht die Idee. Also der Sport lebt ja schon auch von einem Interesse daran und von ZuschauerInnen und insofern ist es natürlich für alle Menschen, die Sport treiben, von Bedeutung, dass es auch die Möglichkeit gibt, das eben zu verfolgen. Wenn man sich das anschaut, wir haben mit einem Portal, das es mittlerweile leider nicht mehr gibt, 120 Minuten net, haben wir eine Zeit lang so Long Reads über Fußball hauptsächlich gemacht und wir haben zur WM 2019 in Frankreich versucht, über Spielerinnen aus jedem Land eben Porträts zu schreiben. Und wenn man sich da mal anschaut, wie schwierig das alleine ist, selbst bei Nationalspielerinnen zu finden, wann waren die in welchem Verein, wann sind die zur Nationalmannschaft gestoßen, wie viele Tore haben die für die Nationalmannschaft geschossen, wie viele Spiele absolviert, das ist eigentlich total absurd. Also selbst auf den Webseiten der Verbände ist das oft richtig, richtig schlecht gepflegt und dadurch wird dieser Nachteil natürlich immer weiter hochgehalten. Also weil selbst wenn man also ein Interesse hat und es gibt die Menschen, die dieses Interesse haben, sehr wohl, wird es einem sehr, sehr schwer gemacht, diese Themen eben zu finden in der Ausführlichkeit und auch also in der Form aufgearbeitet und richtig, wie es eben beim Männersport total easy ist.
Ja, bleiben wir beim Fußball. Da habe ich mit Nina Probst drüber gesprochen. Ich habe ja auch viel Frauenfußball kommentiert und jedes Frauenfußballspiel zu kommentieren, bedeutete in der Vorbereitung 100-mal mehr Arbeit als jetzt ein Männerspiel, weil du dir halt wirklich alles zusammensuchen musstest. Bei Männern hast du so viele Portale, wo du alles, aber auch wirklich, wo du alles findest, von der Schuhgröße, die kein Mensch braucht, bis zu weiß ich was.
Ja. Und das darf halt so nicht sein. Und ich finde, es darf vor allen Dingen seitens der Verbände so nicht sein. Also wenn man sich anschaut, dass der DFB beispielsweise ja nach wie vor ein eingetragener Verein ist, dann hat der da, finde ich, auch eine Verantwortung, eben auch im Frauen- und im Jugendbereich eben die Informationen entsprechend vorzuhalten. Denn wenn man jetzt hergeht und sagt, ja, mein Gott, also man braucht ja natürlich auch Berichterstattung, dann kann natürlich nicht jede Berichterstattung, und wenn man sich gerade im Frauenbereich anschaut, du hast die Sportfrauen angesprochen jetzt mit dem Crowdfunding, die können natürlich nicht zurückgehen zum Urschleim, ja, also die können nicht für jedes Spiel, über das sie schreiben, erstmal, keine Ahnung, 47 Stunden investieren, um rauszufinden, wie viele Spiele hat welche Spielerin schon auf dem Buckel. Also ein gewisser, ich sag mal, Bodensatz an Informationen muss da eben schon bereitgestellt werden. Und ich finde, da gibt's schon auch eine Verantwortung mit dem Geld, dass man in den jeweiligen Männersportarten, die eine ganz andere Förderung und eine ganz andere Wachstumsmöglichkeit hatten, über einen sehr langen Zeitraum generiert hat, jetzt eben auch herzugehen und einen nicht männlichen Sport und auch einen Jugendsport und sei es nur, was solche Bereitstellung von Informationen angeht, eben auch zu fördern.
Passiert da dann was, wenn im Präsidium nicht mehr nur eine Frau sitzt?
Ja, die Debatte wird ja gerade auch zu Recht, finde ich, sehr intensiv geführt. Ich fand ganz, ganz spannend die Initiative Fußball kann mehr von den neuen Frauen um unter anderem Katja Kraus, Almut Schuld und andere, die ganz klar sagen, man muss nicht nur ganz oben, sondern man muss in allen Bereichen und auf allen Ebenen eben eine Quote einführen. Ich finde, wenn man sich anschaut, wer wo sitzt und wenn man sich dann anschaut, welche Themen wie stark beachtet werden, dann ist es schon so, dass man Korrelationen zumindest empfindet. Man kann die natürlich vielleicht nicht nachweisen, aber ich bin der Meinung, eine Quote ist ja immer sehr umstritten, ob das das richtige Mittel ist. Ich glaube, es ist nicht die Ideallösung, aber es ist eine sozusagen Hilfe auf dem Weg dahin, dass die Dinge sich irgendwann auch mal von in Anführungszeichen alleine idealer finden. Also man braucht, glaube ich, Quoten und im Übrigen nicht nur für Frauen, sondern Quoten zum einen für Nicht-Cis-Männer, aber zum anderen auch für Leute mit Einwanderungshintergrund und so weiter. Also es geht nicht darum zu sagen, wir haben jetzt eine sehr stark männlich dominierte Welt im Sport und jetzt versuchen wir die durch andere Geschlechter diverser zu machen und wiederholen aber dabei den Fehler und sagen, alles andere ist jetzt erstmal nachgeordnet, darauf schauen wir, wenn wir das gelöst haben, sondern wir haben jetzt so lange diese sehr einseitig dominierte Welt gehabt, dass es A, wichtig ist, sie aufzubrechen und das ist B, aber auch wichtig, sie in Sachen Diversität direkt in verschiedene Richtungen aufzubrechen. Es genügt nicht, da auf Gender zu schauen, sondern wir müssen eben auf alle Themen tatsächlich schauen, die in der Charta der Vielfalt angesprochen werden. Und das ist tatsächlich was, was ich wichtig finde, das auch immer wieder zu betonen, weil sonst machen wir jetzt, nachdem wir sehr, sehr lange anschließend an den ersten Schritt keinen weiteren gemacht haben, nur einen zweiten und wir müssen jetzt viel mehr Schritte auf einmal machen.
Aber müssen wir dann nicht auch jetzt mal weg von der Gender-Diskussion, müssen wir dann nicht auch die Diskussion führen, nicht immer der volle Fokus auf Fußball, auch wenn wir zwei jetzt ja auch zum Beispiel im Fußball sehr aktiv sind?
Ja, na klar, das ist ganz sicher so. Also, dass andere Sportarten da auch oft hinten runterfallen, ist nochmal ein gesondertes Thema, finde ich. Also, das hat, würde ich sagen, eine andere Wichtigkeit als eine Frage von Diversität, die ja nicht nur im Fußball gestellt werden sollte, sondern tatsächlich in allen Sportarten. Aber natürlich ist es, wenn wir dann auf Berichterstattung schauen, auch ein Problem, dass der Fußball natürlich alles andere dominiert und teilweise damit auch überschattet und übrigens gleichzeitig auch die großen Turniere, also weil wenn man jetzt schaut auf Olympia beispielsweise, da ist die Berichterstattung dann ja auch ganz engmaschig und in vielen anderen Sportarten ist das eben weniger der Fall. Wahrscheinlich sind da ganz ähnliche Anstrengungen wie die mit so einem Portal wie sportfrauen.net notwendig, um eben den Fokus auch stärker in andere Sportarten zu lenken. Das ist definitiv so.
Und da hilft ja zum Beispiel auch Sportradio und Sport-TV. Also dadurch gibt's ja schon jetzt auch ein bisschen mehr dann auch zu sehen. Und wenn jetzt alle immer sagen, oh, da schalten sie im linearen Fernsehen weg und da sehe ich das nicht, da finde ich, haben viele immer noch den Denkfehler und denken halt wirklich nur linear. Weil ob jetzt im Fernsehen da das kommt und ich habe aber dann im Stream die Möglichkeit, mir selber das auszusuchen, was ich will, das finde ich, das bedenken oftmals viele leider noch nicht.
Wenn es gute Streams gibt, dann ist das auf jeden Fall so. Ich muss tatsächlich gestehen, also mein sowohl privates als auch berufliches Interesse im Sport liegt komplett im Fußball, hat auch was damit zu tun, dass ich spezialisiere mich gerne, weil ich gerne in dem Thema, in dem ich dann unterwegs bin, auch nicht irgendwo lost sein möchte. Deswegen kann ich zu den Streams in anderen Sportarten gar nichts sagen. Ich weiß aber zum Beispiel von Kolleginnen, die sich intensiver mit Fußball, wenn eben Frauen am Ball sind, auseinandersetzen, dass es da ganz oft so ist, dass dann Streams eben auch noch richtig schlecht sind oder dass in letzter Sekunde dann umgelegt wird, wo man was irgendwie schauen kann. Und wenn du dann halt erst nach 10 Minuten da landest, wo du das Spiel tatsächlich gucken kannst und da ist im Zweifelsfall vielleicht schon das erste Tor gefallen, das ist natürlich super ärgerlich.
Wird in der neuen Saison passieren, zumindest gibt es jetzt endlich dann mal alle auf der Magenta-Plattform dann alle Frauenspiele, also alle Spiele, alle Einzelspiele, kannst du dir dann tatsächlich angucken. Ist das auch ein Schritt, wo du sagst, das wird helfen?
Also Erreichbarkeit ist immer gut und Aufmerksamkeit für die verschiedenen Sportarten und für die verschiedenen PlayerInnen, die den Sport eben ausführen, ist auch immer gut. Insofern sind alle diese Schritte immer Fortschritte, ja.
Findest du denn, man darf sich nur, also Mann von mir aus dann in dem Fall mit einem N, nur dazu konkret äußern, wenn du jetzt auch wirklich ganz, ganz tief in der Materie steckst? Also würdest du jetzt nicht in einen Podcast gehen, wo es generell um Frauen im Fußball geht?
Naja, also Frauen im Fußball und Frauenfußball sind ja zwei unterschiedliche Themen. Also zum Thema Frauen im Fußball, glaube ich, kann ich eine Menge sagen, weil ich bin eine Frau, die im Fußball unterwegs ist, aber eben nicht als Spielerin, sondern als Journalistin. Das ist auf jeden Fall mein Thema. Frauenfußball verfolge ich natürlich, aber nicht in der Intensität, dass ich das Gefühl habe, ich sollte darüber jetzt mich eine Stunde mit jemandem in einem Podcast unterhalten, sondern ich finde, es gibt ja immer so diese Diskussion um den Begriff Experte, Expertin, ne? Und das hat mal sehr stark zugenommen. Ich finde auch gerade so aus dem Radio kommt es so ein bisschen, dass man dann, man spricht dann über das Wetter und dann muss man mit dem Wetterexperten sprechen und man spricht über den Verkehr und dann ist es natürlich die Verkehrsexpertin. Und die Frage ist immer, hat sich jemand jetzt für diesen Take in ein Thema eingelesen, was also total legitim und gut ist? Oder ist jemand sowieso in diesem Thema drin und wurde für diesen Take angefragt? Und ich finde, das ist ein Unterschied. Das eine ist, sich mit einer Intensität einem Thema gewidmet zu haben im Vorfeld und dann was dazu zu sagen. Und das andere ist, das ist sowieso mein Thema. Und wenn mich jetzt jemand anfragen würde und würde sagen, hey, wir suchen jemanden, mit dem wir über Frauenfußball sprechen können, dann wäre mein Take immer zu sagen, ich kenne Leute, die richtig gut drin sind im Thema. Und das, was ich euch anbieten kann, ist, dass ich euch miteinander connecte. Aber ich glaube, ich sollte nicht diejenige sein, die zu dem Thema spricht. Also ich würde mir wünschen, mehr Menschen würden eher über Themen sprechen, in denen sie tatsächlich zu Hause sind, dann würde man nämlich auch dieses Grundrauschen so ein bisschen reduzieren. Das hat ja total zugenommen, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssen sich zu allem äußern. Also ich bin total gerne in den sozialen Medien unterwegs. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich empfinde das klar an einigen Stellen als stressig und nervtötend, aber an anderen Stellen auch als total bereichernd. Aber da zum Beispiel beobachtet man das total, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen mittlerweile zu jedem Thema, das aufploppt, irgendwie eine Meinung haben oder ein Statement abgeben. Und ich denke mir dann oft, warum denn? Also ich meine, es passieren so viele Dinge jeden Tag auf der Welt, von denen ich keine Ahnung habe. Warum muss man dann die Kanäle quasi so verstopfen, anstatt Raum zu lassen für die Menschen, die sich in den Themen auskennen und von denen man vielleicht was lernen könnte? Das finde ich eigentlich viel spannender.
Ich gehe komplett mit dir. Und die Frage, die sich mir dann dazu stellt, sind Frauen da ehrlicher und sagen, ey, lass mal, nimm mal lieber die andere, die hat da mehr Ahnung?
Ich glaube, es gibt ja dieses schöne, den schönen Begriff des Imposter-Syndroms, also dass man quasi so das Gefühl hat, man blufft, man weiß eigentlich gar nicht so viel von einem Thema, wie man behauptet oder wie vielleicht auch jemand anders in einen reinliest. Und ich glaube, dass auch wenn ich keine totale Anhängerin von Verallgemeinerungen bin, würde ich an der Stelle mal eine benutzen. Ich glaube, es gibt mehr Frauen oder vielleicht auch mehr nicht cis-männlich gelesene Personen, die daran in Anführungszeichen leiden. Also, dass man eher so die Tendenz hat zu sagen bei einer Anfrage, seid ihr euch sicher, ob ich die Richtige dafür bin? Selbst dann noch, wenn man die Richtige dafür ist. Das ist was, was sicherlich nicht positiv ist, wenn man damit das eigene Licht unter den Scheffel stellt, und daran kann man und sollte man, glaube ich, auch arbeiten oder Frau. Auf der anderen Seite kann sich daraus aber eben positiv ergeben, auch einschätzen zu können, in welchen Themen bin ich denn wirklich die Richtige und in welchen Themen bin ich wirklich Expertin und in welchen Themen ist es vielleicht eben besser, das Licht in eine andere Richtung zu lenken, weil darum geht's ja letztlich nur, also weil man findet ja für jedes Thema eine Person, die da total gut drin ist. Und also ich glaube, dieser klare Blick auf sich selbst und sagen zu können, darin bin ich gut und darin kenne ich aber jemand anderen, der oder die besser ist, und dann auch diesen Raum zu geben, das ist, glaube ich, total wichtig und gut möglich, dass das bei Frauen vielleicht sogar verbreiteter ist, wobei es durchaus auch viele Frauen gibt, die super competitive sind und die gar nicht gut darin sind, Raum zu geben. Also muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit den Schubladen, aber ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Ja, aber da gibt's tatsächlich auch Untersuchungen so und Erfahrungsberichte auch. Also da gehe ich mir davon aus, dass das dann wirklich keine Verallgemeinerung ist, sondern tatsächlich so ist. Liebe Mitmänner. Der erste Break heißt der erste spontane Gedanke von dir zu Werbung.
Ich habe eine jüngere Schwester. Wir haben früher, wenn wir Fernsehen geguckt haben und dann gab es so 5 Minuten Werbeunterbrechung, haben wir immer Reklameraten gemacht, wer schneller erkannt hat, was da jetzt als nächstes kommt. Und ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, wie das dann bepreist war. Sicherlich gab es irgendeinen Preis, weil so Wettbewerbe unter Geschwistern muss ja immer jemand dann auch tatsächlich etwas gewinnen. Aber ich kann mich nur noch an den Wettbewerb an sich erinnern und nicht mehr an den Preis.
Von den Frauen im Allgemeinen, jetzt zu Mara Pfeiffer. Du bist eine Macherin, habe ich eben schon gesagt. Auf der Homepage steht als erstes Wortpiratin. Warum?
Ja, die Frage ist fast so ein bisschen zwangsläufig immer. Also tatsächlich, als ich mal vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, mich im Internet regelmäßig zu bewegen, und da auch auf so verschiedenen Plattformen Texte zu veröffentlichen, noch bevor ich einen eigenen Blog und eine eigene Webseite hatte, ist mir das so zugeflogen, dass mich da andere UserInnen so genannt haben. Und ich fand das total charmant. Es war damals so ein bisschen die Abgrenzungsproblematik tatsächlich mit dem politischen Begriff der Piratenpartei, weil die natürlich also gerade so in Sachen Urheberrecht und so teilweise ja Positionen vertreten, die jetzt also aus meiner Sicht als Urheberin nicht ganz so ideal sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und ich habe dann so ein bisschen abgewogen. Und natürlich gibt's dann auch Leute, die sagen, Piratin, klaust du anderen ihre Texte und so. Aber ich fand's auf Dauer tatsächlich mehr charmant als kompliziert und hab's dann für mich so gekapert quasi, um mal in der Bildsprache zu bleiben. Und als ich dann irgendwann nach einigen Jahren der Festanstellung beschlossen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich's tatsächlich für mich eben auch als mein ja Unternehmensname quasi genommen und bin damit total glücklich. Ich fühle mich gut damit und das Lustige ist, ich bin totale, ich habe so eine sehr große Begeisterung auch für eine Optik von Buchstaben, also nicht nur für Texte, sondern auch eben für eine Buchstabenoptik. Und ich heiße ja mit Vornamen Mara und das W von Wortpiratin, je nachdem in was für einer Schrift man die beiden Buchstaben macht, hat schon so eine Spiegelfunktion quasi. Andererseits ist es so, dass ich sehr lange in Mainz gelebt habe, da so, nachdem ich rausgegangen bin zu Hause, meine erste wirkliche Heimat so gefunden gefühlt gefunden habe, mittlerweile in Wiesbaden zu Hause bin, wo mein Mann herkommt, also wo sich diese Buchstabenspiegelung da quasi wiederholt. Und ich könnte so mittlerweile, wenn man dann anfängt darauf zu achten, immer mehr solche Gegensatzpaare tatsächlich mit diesem M und dem W in meinem Leben finden. Und das fühlt sich mittlerweile ja an wie wirklich ein großer Teil meiner Identität.
Ich habe es ja auch so mit Worten, so deshalb muss ich das jetzt dann, ich enter jetzt mal zurück oder ich kaper jetzt mal zurück. Das ist relativ simpel, wir zerfleddern nämlich jetzt mal nicht die Wortpiratin, sondern die Mara. Also das M steht für Macherin und wir haben ja gerade auch schon gelernt, wenn wir es rumdrehen für Wiesbaden, für Mainz und für vieles mehr. Das A, also das M, machen wir einen Haken dran, das A. Steht für Autorin.
Autorin hat sich irgendwann ergeben und ist tatsächlich der Begriff, mit dem ich mich im Schreiben sehr wohlfühle. Also wenn ich zurückgehe in die Idee mal davon zu schreiben, als kleines Mädchen war immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte Schriftstellerin werden und dann ging es mehr so darum, so fantastische Welten zu bauen und das habe ich auch eigentlich von klein auf gemacht und habe dann aber, als ich älter geworden bin, für mich so festgestellt, ich möchte noch lieber in den Beruf der Journalistin reingehen. Habe anfangs so Uni-Fernsehen und so gemacht und dachte dann auch, vielleicht sollte ich das so trennen, dass ich quasi als Journalistin Fernsehen mache und als das Schreiben für mich so privat halte. Eigentlich war das aber Quatsch, weil wenn du die Möglichkeit hast, das, was dir die meiste Freude bereitet, tatsächlich zum Beruf zu machen, dann solltest du sie unbedingt ergreifen und das ist bei mir definitiv Schreiben. Und deswegen bin ich dann schreibend in den Journalismus gegangen und habe aus dem Journalismus heraus dann eben auch angefangen, Bücher zu schreiben, also erstmal Sachbücher. Und dadurch ist es so, dass ich mich mit dem Begriff Autorin heute sehr viel wohler fühle, als wenn jemand sagt, sind Sie Schriftstellerin oder bist du Schriftstellerin, wo ich so denke, nee, eigentlich nicht, also weil mein Schwerpunkt ist die journalistische Arbeit und sind die Sachbücher. Ich habe mittlerweile zwar auch zwei Romane geschrieben, auf die ich auch ein bisschen stolz bin, mit denen ich ganz glücklich bin, aber und ich denke mir auch nach wie vor gerne Geschichten aus und das gar nicht gesagt, dass ich nicht weiter in dem Bereich auch noch arbeiten werde, aber die journalistische Arbeit und damit eben so dieses etwas sachlichere Autorin und weniger so das so sehr beflügelte Schriftstellerin, das ist eigentlich so mehr mein Zuhause, ja.
Aber da die zweite Serie von mir, der zweite Podcast Books and Sports heißt, komme ich natürlich jetzt dann erst nochmal auf die Books und jetzt nicht auf die Sachbooks, auch ein schönes Wort, sondern natürlich auf die beiden Krimis.
Genau, also die Krimis spielen im Umfeld von Mainz 05. Das war damals tatsächlich die Idee des Verlages, der Sozietätsverlag. Die haben, als Darmstadt 98 in die erste Liga aufgestiegen ist, glaube ich, haben die einen Darmstadt 98 Krimi veröffentlicht mit dem wunderschönen Titel Böllehölle und wollten dann eben, weil die hier ein regionaler Verlag sind, auch gerne rund um Eintracht Frankfurt und um Mainz 05 Krimis eben ja veröffentlichen bei sich. Und dann kam der Kontakt mit mir zustande und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wer sich was so vorstellen kann und sind dann eben zusammengekommen. Der erste heißt Im Schatten der Arena und da geht es um einen Fußballer, wenn ich von der Seite aus anfange, verrate ich zu viel. Also sagen wir es andersrum, die Hauptfigur ist tatsächlich eine Journalistin, die ist alleinerziehende Mutter und hat einen Kollegen, der auch so ihr bester Freund im Prinzip ist und der kommt bei einem Unfall ums Leben. Und sie ist so der Meinung, dass irgendwas daran nicht stimmen kann, während die Polizei sagt, nee, es war einfach ein Unfall und das eben zu den Akten legt und sie beginnt dann, sich damit auseinanderzusetzen, was so die letzte Geschichte eigentlich war, an der er gearbeitet hat, weil sie normalerweise sich viel ausgetauscht haben über ihre Arbeit und darüber ist er eben sehr verschwiegen gewesen und sie glaubt, und damit liegt sie auch richtig, so viel kann man auf jeden Fall sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Unfall und eben seinen letzten Recherchen und versucht, das aufzudecken. Und im zweiten Teil, Vergiftete Hoffnung, ist es so, dass sie mittlerweile im Sport arbeitet, als Journalistin und dass eine Figur aus dem ersten Roman, die da gegen Ende relativ wichtig wird, mit der sie aber also kein positives Verhältnis hat, sie anspricht und sagt, hier, wir haben einen Jugendspieler bei Mainz 05, der hat ein Spiel mit den Profis machen dürfen, der ist geflüchtet und lebt jetzt eben in Deutschland und hat diese Chance beim Verein bekommen und der hat jetzt eine positive Dopingprobe, aber ich glaube, da wurde irgendwas manipuliert. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich gedopt hat. Und auch da ist es dann wieder so, dass sie sich in die Geschichte eben reinziehen lässt und dann mitbekommt, was in der Flüchtlingsunterkunft, die in Mainz da kurzzeitig in der Innenstadt aufgemacht wurde, was da für Sauereien im Endeffekt ablaufen. Und meine Idee war, man spricht ja immer davon, dass Fußball als gesellschaftliches Thema eben so eine große Strahlkraft hat und ich finde, das ist auch genauso und so wie ich finde, dass die ProtagonistInnen im Fußball, die den Sport eben selbst betreiben, daraus eine Verantwortung ableiten sollten, habe ich auch den Wunsch verspürt, eben nicht einen reinen Fußballkrimi zu schreiben, sondern über dieses Thema Fußball gesellschaftliche Themen eben auch anzugehen, die mir wichtig sind. Und so sind im Prinzip die beiden Schwerpunkte entstanden. Also im ersten Krimi ist es eben Homosexualität im Sport und im zweiten ist es dann eben das, was man total fälschlich Flüchtlingskrise genannt hat, weil die Krise hatten ja die Menschen, die flüchten mussten und nicht die, die so super bequem hier im Westen sitzen und dann rumheulen, wenn sie ihren Reichtum teilen sollen mit Leuten, denen es eben weniger gut geht.
Dann wäre der dritte Teil ja Rassismus.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen dritten Teil machen möchte, aber die Idee, die ich da habe, geht tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Also weil in der Geschichte mit dem geflüchteten Fußballer ist natürlich Rassismus auch schon ein Thema. Oder überhaupt also eine Ausgrenzung von Menschen, die man als anders empfindet. Ich würde, wenn ich einen dritten Teil schreibe, eher in Richtung gehen von einer, ich sag mal ganz grob, männliche Dominanz über den weiblichen Körper und was Frauen mit ihrem Körper machen dürfen und was nicht. Und würde im ja katholischen Mainz dann einer Figur ja das sich mit dem Thema Abtreibung auseinandersetzen lassen.
Was wir zum Sachbuch, also ich habe mich ja schlau gemacht, wir dürfen ja über das Sachbuch reden. Der Verlag Die Werkstatt präsentiert ja auch Books and Sports. Insofern können wir zumindest verraten, wer da im Fokus steht und wann das Erscheinungsdatum ist, sprich wann wir bei Books and Sports über wen gleich sprechen.
Genau, ich darf das jetzt verraten. Mhm. das ist Wolfgang Frank und das Buch wird nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen. Und Wolfgang Frank war eben unter anderem zweimal sogar Trainer bei Mainz 05, hat vor 25 Jahren in der Saison 95-96 eine absolut legendäre Rückrunde hingelegt mit dem Verein. Er ist damals, ich glaube nach 8 Spieltagen ist der Trainer, mit dem man in die Saison gegangen ist, entlassen worden. Dann ist Manfred Lorenz, der eine Institution ist im Verein, der jetzt auch gerade in den neuen Aufsichtsrat gewählt wurde, mal wieder als Interimstrainer eingesprungen. Das war zu dieser Zeit in Anführungszeichen üblich, also das gab es immer mal wieder. Und dann hat man eben Wolfgang Frank geholt. Christian Heidel war das damals tatsächlich, der immer so ein bisschen erzählt über diese Geschichte. Eigentlich also wollte damals niemand mehr zu Mainz 05 kommen und die Hinrunde hat man auf dem letzten Platz tatsächlich beendet und in der Rückrunde wurde man dann Erster und das, was in diesem Trainingslager dazwischen passiert ist, ist eben so auch bedeutsam über Mainz 05 hinaus, weil nämlich Frank unter anderem von Sacchi geprägt war, aber auch vom niederländischen Fußball. Er hat bei Alkmaar eine Zeit lang gespielt als Stürmer. War sehr klein übrigens für einen Stürmer, wurde deswegen auch der Flo genannt und er ist dann halt in der Winterpause zu Christian Heidel hingegangen und hat gesagt, hier, ich würde gerne alles komplett umstellen, ich möchte den Libero abschaffen und mit Viererkette spielen und Christian Heidel, der als also Spieler auf einem unterklassigeren Niveau mal selber Libero war und der auch sowieso im Prinzip in der Situation schon so alle Hoffnungen hatte fahren lassen, dass man da in der zweiten Liga die Klasse irgendwie noch hält, hat dann gesagt, komm, mach es eh schon alles egal. Und dann hat Frank aber tatsächlich diese Mannschaft komplett für seine Idee vom Fußball begeistert und hat mit dieser Art zu spielen, die damals eben komplett unüblich war in der Liga, ja, im Prinzip alle anderen Mannschaften überrollt und man ist dann tatsächlich Erster der Rückrundentabelle geworden und hat spektakulär die Klasse gehalten. Und das ist so das moderne Mainz 05-Märchen. Es ist aber eben auch gleichzeitig ein Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung des Fußballs. Und dazu kommt, dass Frank als Mensch, finde ich, sehr, sehr spannend ist. Und ja, ich habe mich erst 2013 leider viel zu früh gestorben. Ich war da schon sehr lange in Mainz, hatte mich aber an ihn als so den Übervater des Fußball in Mainz leider nie rangetraut. Und habe dann vor ein paar Jahren, hat mich die Nicole Selmer, die ist stellvertretende Chefredakteurin des Ballesterer in Österreich, hat sie mich mal gefragt, ob ich nicht also mit meinem Standort hier für den Ballesterer mal was über Wolfgang Frank schreiben könnte. Und ich habe damals Kontakt zu seinen Söhnen aufgenommen, habe dann mit dem Älteren der beiden, dem Basti, Sebastian Frank, auch ein längeres Gespräch geführt, habe länger mit Christian Heidel gesprochen und habe diesen Artikel geschrieben, auf den sehr, sehr viel Feedback bekommen und so gemerkt in den Jahren danach, dass Frank mich nicht loslässt, dass da irgendwas ist, was ich so für mich ergründen und was ich aber auch anderen nahe bringen möchte. Und ja, deswegen freue ich mich total, dass der Verlag Lust hatte, als ich ihnen das vorgeschlagen habe, dass wir das Buch zusammen machen. Bin da tief in den Recherchen gerade, führe Gespräche mit Wegbegleitern, weil natürlich das jetzt das ist, was mir den persönlichen Kontakt ersetzen muss, also mit Menschen zu sprechen, die ihn gut gekannt haben, sei es eben privat die Söhne oder sei es beruflich ehemalige Mitspieler, ehemalige Spieler, die er als Trainer hatte. Und ja, ist eine sehr, sehr bereichernde, tolle Arbeit.
Das A stand jetzt nicht nur für Autorin, sondern auch für ausführlich. Ja. Aber dafür haben wir das R ja schon ein bisschen mit abgearbeitet, denn da steht bei mir Rechercheurin, schwieriges Wort für den Rheinländer, Rechercheurin.
Ja, Rechercheurin, lustigerweise muss ich immer eher tatsächlich an Film denken und wie dann da so die ehemaligen Zeiten für ja so recherchiert werden für einen Film. Aber ich bin tatsächlich ja, es ist lustig eigentlich fast, dass man das in meinem Beruf dazu sagen muss, aber ich bin eine große Anhängerin einer sehr intensiven Recherche. Also ich merke das auch an mir selber, wenn ich Sachen, sei es Reportagen im Fernsehen schaue oder wenn ich Texte lese oder so, wenn ich das Gefühl habe, in den ersten 3 Absätzen oder 10 Minuten ein Thema ist nicht gut recherchiert worden, da hat sich jemand nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, wie ich mir das als Zuschauerin oder als Leserin wünsche, dann verliere ich total schnell das Interesse und umgekehrt. Es ist so, dass ich immer versuche, so tief wie möglich und auch notwendig in ein Thema einzusteigen, bevor ich dann eben darüber schreibe. Das war von Anfang an so. Ich kann mich daran erinnern, dass das in meinen Anfängen in der Lokalredaktion teilweise dann auch die KollegInnen in den, ja, so ein bisschen kirre gemacht hat, weil ich dann, keine Ahnung, irgendwas über die neuen Luftreinigungs, wie sagt man, also die Luftreinheitsdaten einfach eine kurze Meldung schreiben sollte und mich dann erstmal 6 Stunden eingelesen habe, wie so die Entwicklung in den letzten Jahren ist und wie das eigentlich in anderen Städten vergleichbarer Größe ist und so weiter und so weiter. Und dann steht der Kollege neben dran und klopft so auf den Schreibtisch und sagt, ich brauche die Meldung und es sollten doch nur 30 Zeilen sein. Aber ich finde das, ja, also ich meine, das ist eigentlich das, was ich unter Journalismus verstehe. Also man sollte ein Thema schon bis zu einem gewissen Grad durchsteigen, bevor man drüber spricht. Und natürlich haben die Medien sich auf eine Art und Weise entwickelt, dass man, wir haben vorhin ja über das Thema Expertentum schon geschrieben, dass nicht immer nur ein Vollexperte über ein Thema schreiben kann. Und daran sind natürlich ein Stück weit auch die NutzerInnen in Anführungszeichen schuld, weil sie nicht mehr bereit sind, für Journalismus zu zahlen und weil aber die Leute, die ihn betreiben, ja von irgendwas leben müssen. Aber ich finde, auch wenn man nicht zum totalen Experten oder zur totalen Expertin wird in einem Thema, man muss sich immer reinarbeiten und man hat ja dann auch noch die wundervolle Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht tiefer drin sind, um die eigene Recherche an der Stelle eben ja zu verbessern. Und deswegen, also Recherche ist bei mir ein mit Herzchen und Ausrufezeichen versehener Begriff.
A habe ich mir aufgeschrieben für Akademie Fußballkultur.
Ja, das ist eine wunderbare Institution, bei der ich echt sehr froh bin, dass ich da mittlerweile Teil von sein darf. Es gibt ja einmal im Jahr, wenn nicht gerade Corona es verhindert, die Gala in Nürnberg. Und bei dieser Gala werden unter anderem eben auch Preise verliehen für beispielsweise das Fußballbuch des Jahres, den Fußballspruch des Jahres, aber auch immer für eine Bildungsinstitution, die also über Fußball Menschen erreicht. Und ich durfte da schon mehrfach in der Jury für den Fußballspruch des Jahres sein, habe darüber dann auch immer intensiver Kontakt zu den Menschen dort eben bekommen und bin dann, Corona lässt die Zeiten so verschwimmen, aber ich glaube vor 2 Jahren dann eben auch eingeladen worden, Mitglied der Akademie zu sein und fühle mich da sehr wohl.
Der erste Buchstabe vom Nachnamen, der kommt dann jetzt in Teil 2 dran. Und da der Gast ja immer für den Cliffhanger zuständig ist, legst du den jetzt im Grunde genommen fest, also das P. Steht das gleich für Podcast oder für privat?
Die Unterscheidung zu treffen ist aber schwierig. Dann sage ich erstmal Podcast.
Tja, da müssen wir jetzt alle enttäuschen, die gedacht haben, privat, jetzt wird im dritten Teil privat über Mara Pfeiffer erzählt. Nee, jetzt geht's dann doch wieder nur um P wie Podcast. Aber da machst du ja auch ein paar von, Mara.
Das stimmt. Und ich meine, das Privatleben, das heißt ja schönerweise auch so, weil es eben privat ist. Das finde ich eigentlich auch ganz angenehm, dass man da so ein bisschen abschirmen und hinter dem Schirm das, was einem so selbst gehört, mit den Menschen, mit denen man das Leben teilt, genießen kann. Während die Podcasts ja sehr öffentlich sind und ja, also ich bin eine total Spätberufene bei dem Thema. Die Rebecca Görmann und die Christelle Gnahm haben vor einigen Jahren die schöne Idee gehabt für den Podcast Friff, Frauen reden über Fußball, weil ihnen aufgefallen ist, dass beim Thema Fußball entweder Männer mit Männern oder Männer mit einer Frau sprechen, aber dass selten mehrere Frauen in so einem Format über Fußball sprechen. Und bin über diesen Podcast überhaupt erst in das Thema reingekommen. Also ich habe vorher den Rasenfunk sehr gerne gehört und war da auch ab und zu mal zu Gast, aber das war echt so meine einzige Berührung. Und als wir dann angefangen haben mit Friff, habe ich mir so eine richtige Podroll zusammengestellt und habe angefangen, ganz viele Podcasts über Themen zu hören, in denen ich gerne ja mich auch ein bisschen weiterbilden will, aber halt auf eine angenehme Art und Weise jetzt, also anders als so eine berufliche Recherche, mir von anderen Menschen Themen nahebringen zu lassen. Und so spätberufen ich bin, so begeistert bin ich mittlerweile auch von dem Medium. Und jetzt mache ich seit einem guten halben Jahr, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, auch einen eigenen Podcast, der läuft bei Sport1, der heißt Flutlicht an. Und da spreche ich mit Menschen, die im Fußball unterwegs sind, aber auf die normalerweise der Scheinwerfer nicht so gerichtet ist, weil ich finde, dass auch die Menschen in der zweiten, dritten und wievielten Reihe auch immer ganz tolle Geschichten zu erzählen haben. Und das sollen sie gerne bei mir im Podcast tun.
Dafür war jetzt dann das F für Flutlicht an. Wenn, genau. dann lege ich dir gerne noch einen Podcast ans Herz, weil ich da jetzt auch die eine oder andere Produktion gemacht habe, wo du wirklich viel mitnimmst. Das ist jetzt überhaupt kein Eigenlob, sondern das Lob gilt dann da den Gästen, die dort sind, Books and Sports. Das E, das können wir jetzt im Grunde genommen knicken, weil über die Expertin haben wir schon ewig gesprochen.
Das stimmt. Siehst du mal, hast du bei meinem Redefluss, der da teilweise dann rauskommt, haben wir dann an der Stelle ein bisschen Zeit gespart.
Guck mal, aber wenn ich jetzt clever gewesen wäre und mir überlegt hätte, Mensch, wenn sie jetzt das P für Podcast nimmt statt privat, dann machst du bei I, machst du dann intim. Nein, mache ich nicht. Ich habe, glaube ich, sogar mal eine Sendung bei Sport1, die hieß so. Bei mir steht I für Ideologin. Und Achtung, ich sag's direkt vorneweg, ich finde Ideologin keinesfalls negativ konnotiert.
Wo also ist jetzt kein Begriff, wo ich sagen würde, der springt mich im Positiven an oder damit würde ich mich identifizieren. Ich weiß schon, was du meinst. Also ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen das, was bei meiner Homepage unter Überzeugungstäterin läuft. Also bei Themen durchaus auch eine Haltung und eine Meinung zu haben. Aber ich finde eben genau an der Stelle, wo es ideologisch wird, ist es oft problematisch. Also ich finde, es funktioniert besser, Dinge, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, auch durch so ein Vorleben einfach an Leute ranzutragen und indem man sagt, also ich habe für mich entschlossen, das auf die und die Art und Weise zu machen und finde das aus den und den Gründen besser als vielleicht einen anderen Weg. Und was Leute dann damit anfangen, das können sie sowieso nur selber entscheiden. Und bei Ideologie oder bei Ideologin hätte ich so das Gefühl, da sitzt man und versucht den Leuten so mit dem Hammer die eigene Überzeugung in den Kopf zu dreschen und das ist nicht so mein Ding.
Dann zitiere ich mal aus dem Duden, also das griechische Ideologia bedeutet auf Deutsch Ideenlehre. Mit Ideologie bezeichnet man deshalb bestimmte politische Ideen. Ideologien sind aber nicht richtig oder falsch, sondern sie spiegeln bestimmte Wertvorstellungen wider. So, und da sage ich, Wertvorstellungen können ja gar nicht negativ sein. Also wenn wir jetzt Werte transportieren wollen.
Genau, da sind wir wieder bei der Überzeugungstäterin, aber da siehst du auch mal, dass manchmal Begriffe eben so ein bisschen von der ursprünglich im Duden festgeschriebenen Bedeutung, so in dem, wie wir sie im Alltag benutzen, schon so einen bestimmten Touch bekommen. Und das, was du jetzt gesagt hast, da ging ich total mit, dass, wie man das Wort mittlerweile aus meiner Erfahrung im Alltag häufig benutzt, eher nicht.
Ja, manchmal gucke ich dann halt doch noch in den Duden, wobei ich auch ein großer Verfechter bin davon, dass Sprache im Wandel ist. Und es ist halt schade, dass so manche Wörter dann, siehe jetzt zum Beispiel das Wort Gutmensch, das, was das für eine Bedeutung bekommen hat, das kann ich nach wie vor nicht glauben, weil ein guter Mensch kann ja eigentlich nicht scheiße sein.
Aber man darf dann vielleicht auch, also wenn man jetzt auf ein Wort wie Gutmensch schaut, den Leuten, die versuchen, Sprache auf eine bestimmte Art und Weise zu verbiegen, das dann einfach ja nicht überlassen, sondern man muss dann einfach das Wort sich quasi zurückerobern und sagen, ne, ihr könnt das noch so negativ framen und euch dann noch so drüber lustig machen, ich behalte das in dieser Bedeutung für mich bei.
Weil das sind nämlich die fiesen Wortpiraten. Und zum Thema Wortpiratin noch, die Piraten gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Siehst du mal, dass du mit Wortpiratin weit vorne bist. Wir sind beim ersten F angelangt und wer hätte das gedacht? Das steht natürlich für Fußball.
Ja, Fußball verbinde ich zum einen mit meinem Vater, weil ich mit dem als kleines Mädchen so die Turniere geguckt habe und das meine erste Berührung tatsächlich damit war. Also ich war 11 bei der WM 90/90. 1990 und die habe ich mit meinem Vater geschaut und ja, habe damals Fußball natürlich also rein sportlich gesehen, habe mich jetzt als Kind noch nicht damit auseinandergesetzt, was gerade auch bei diesem Turnier vielleicht dann so rundrum an Folklore und so vielleicht auch schwierig war. Und bin dann Ende der 90er zum Studium nach Mainz gegangen und da das die klassische Kitsch-Geschichte tatsächlich erlebt, also ins Stadion gegangen und das Gefühl gehabt, da ist irgendein Licht in mir angegangen, zu dem ich vorher den Schalter nicht kannte. Bin immer wieder zurückgekehrt und habe Fußball dann anfangs rein aus der Fansicht aufgesaugt und auch wirklich in allen Facetten und habe mich da so sehr reinfallen lassen und das total genossen, das auch rein über, ich sag mal, Instinkt zu machen und habe dann irgendwann angefangen, auch drüber zu schreiben, erst so in meinem Blog und dann so im Volontariat, wenn dann irgendwelche Veranstaltungen waren, wo ich dann vielleicht hingeschickt wurde oder so. Und habe angefangen zu begreifen, wie viel größer als der Sport Fußball eigentlich ist und was da alles mit dranhängt. Und daraus hat sich dann eben auch eine sehr große berufliche Faszination ergeben und habe jetzt schon seit Klopf auf Holz vielen Jahren das große Glück, tatsächlich mit dem Schreiben und Sprechen über Fußball eben auch meinen beruflichen Weg zu gehen. Und das macht mir eine sehr, sehr große Freude.
Die WM 1990, da müssen ja dann, oder andersrum, sie hat ja so ein Revival so ein bisschen erlebt jetzt bei dieser merkwürdigen Europameisterschaft, durch einen tollen Europameister und natürlich durch Gianna Nannini von 1990. Kamen da dann nochmal so ein paar Erinnerungen zurück?
Also bei den Turnieren ist es sowieso immer so, dass ich diesen Ausgangspunkt der Fußballbegeisterung, also dass ich mich daran erinnere, dass ich das einfach weiß, dass man, wenn man dann so drüber spricht, was man so für Erlebnisse eben mit dem Fußball schon hatte. Weil Fußball schon auch ein Thema ist, wo ich zum einen genieße, diese Erinnerung zu haben mit meinem Vater, zum anderen es total genieße, dass mein Mann auch eine sehr, sehr große Fußballleidenschaft hat und das was ist, was wir teilen können. Und dieses, man sagt ja, dass Leute, die sich für eine bestimmte Sportart begeistern, manchmal Erinnerungen so strukturieren nach den Turnieren. Also das war das Jahr, in dem die WM da und da stattgefunden hat oder wo der und der das Siegtor geschossen hat und so. Und so ein bisschen stelle ich das bei mir auch fest. Und damit, also da spielt dann tatsächlich auch rein, dass man immer über das aktuelle Turnier ebenso die Erinnerungen an Vergangene und was man im Umfeld dieser Turniere erlebt hat oder mit wem man sie erlebt hat, eben nochmal so aufleben lässt. Also beispielsweise, was mich auch begleitet hat jetzt bei dem Turnier, war, dass 2006 im Studium ich mit einer Gruppe von FreundInnen das Turnier total intensiv verfolgt habe und das echt so eine, es war so eine Abschiedszeit, also ich war da schon fertig mit dem Studium, einige von denen, die ein bisschen später angefangen hatten, waren so in den letzten Zügen und das war so unser letzter gemeinsamer Sommer und die Turniere seitdem habe ich eigentlich alle sehr intensiv mit meinem Mann geschaut und dieses Jahr haben wir dann das Finale zusammen mit einem befreundeten Ehepaar eben aus dieser Zeit geschaut. Und das war total schön, diese beiden Stränge so im Fußball dann zusammenzuführen und mit den Menschen, die damals eine sehr wichtige Rolle für mich gespielt haben und das bis heute tun und meinem Mann, der natürlich die wichtige Rolle für mich spielt, dann so zusammenschauen zu können. Also da ist Fußball dann auch, da sind wir jetzt im Privaten, da ist Fußball auch im Privaten sehr viel mehr als ein Sport. Also ich finde, Fußball ist echt so ein Kit einfach.
Fußball verbindet. Dann ja. Haben wir das zweite F, wir schreiben dann verbinden einfach mit F. Nein, das zweite F stand jetzt für Fan, haben wir auch lang und ausführlich drüber gesprochen. Genau. E steht hier jetzt nochmal für Expertise, hat aber eher damit zu tun, dass bei dir auf der Homepage auch was vom Boxen steht.
Ja, das stimmt. Ich habe vor 8 Jahren, glaube ich, angefangen mit dem Boxen. Ich habe nie so richtig meinen Sport gefunden. Ich bin früher immer geschwommen. Laufen finde ich anstrengend, wobei sich das jetzt mit Corona auch so ein bisschen geändert hat, weil da halt sonst nichts ging und ich viel laufen war. Und habe dann überlegt, Kickboxen zu probieren. Das war aber gar nichts für mich. Mein Mann hat zu dem Zeitpunkt dann schon geboxt und dann bin ich hier in den WABC in Wiesbaden also auch reingegangen und bin dem seither mit Unterbrechung, weil ich mal eine längere Rückengeschichte hatte, wo ich aussetzen musste, treu geblieben. Jetzt waren natürlich die letzten 15, 18 Monate Corona mit Distanz und so ist Boxen nicht so gut möglich. Wir haben das dann anfangs zu zweit oder auch zu dritt noch mit meiner Stieftochter hier bei uns hinten im Hof gemacht, als die Pandemie losging. Das wird aber dann irgendwann, also wiederholt sich das dann auch alles sehr. Und jetzt gerade geht das Boxen tatsächlich auch im Verein wieder los. Und ich bin mal gespannt, was noch geht und ob noch alles so funktioniert. Also weil so eine lange Pause hatte ich damals nicht mal gesundheitsbedingt. Aber es ist ein sehr, sehr cooler Sport, weil man einfach, ja, weil alles in Bewegung ist, weil man auch den Kopf sehr stark benutzen muss. Das ist so ein bisschen das Vorurteil, dass man sich einfach nur tump auf die Birne haut. Das ist es überhaupt nicht. Es hat viel mit Technik zu tun und damit die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich war natürlich schon viel zu alt, um jetzt in irgendeiner Form noch einen Wettkampf oder so zu machen. Aber so dieses Fitnessboxen ist wirklich ganz toll.
Wir sind beim R angekommen und das ist der Schlussbuchstabe und der steht für Reporterin.
Ja, Reporterin bin ich ja dann tatsächlich gar nicht so geworden. Also weil Reporterin assoziiere ich zumindest immer eher so mit diesen Live-Takes und ich habe mich dann eher entschieden für die hintergründigen Recherche-Geschichten. Und ich bin zwar also so in meiner Videokolumne und so auch vor der Kamera, aber ich glaube, so eine reine Reporterin-Tätigkeit wäre dann nicht der richtige Fit für mich gewesen, sondern da bin ich da, wo ich jetzt unterwegs bin, schon richtig.
Wobei du dich ja jetzt, das haben wir ja gelernt durchs Boxen, wenn wir an Reporterinnen denken, gut zur Wehr setzen könntest.
Das ist wohl so, ja. Aber das kommt ja auch mit der Erfahrung. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es eben wichtig ist, dass man einen Austausch hat, auch mit jüngeren Kolleginnen gerade, weil man ja schon über die Jahre eben auch ja lernt, so um das jetzt mal umzufipsen, seine Frau zu stehen oder überhaupt halt eben auf vielleicht auch dumme Sprüche die richtige Antwort zu finden. Und so bleibt man auch mit Erfahrung manchmal noch sprachlos, aber gegenseitig sich an den jeweiligen Erfahrungen teilhaben zu lassen, ist, glaube ich, in dem Job auch total wichtig oder wahrscheinlich in jedem anderen Job auch.
Der Name fiel schon, die war jetzt auch keine Reporterin, sondern die war Expertin bei der Europameisterschaft und die ist in Ausgabe 12 zu Gast, Almuth Schuldt. Was begeistert dich an dieser Frau?
Na, die Frage wäre leichter zu beantworten mit was begeistert mich nicht, dann wäre ich nämlich schneller fertig. Wenn du mich fragst, was mich an ihr begeistert, dann stößt du da wieder einen Redeschwall an. Ich finde das wirklich, also zum einen, dass sie eine großartige Sportlerin ist. Ich finde es zum anderen wirklich toll, dass sie aus dieser Sportlerin-Rolle heraus noch während ihrer aktiven Karriere jetzt versucht, Dinge zu verändern im Fußball, eben über diese Fußball-kann-mehr-Geschichte. Und man hat erst durch ihr Positivbeispiel, dass sie also, nachdem sie Mutter von Zwillingen geworden ist, in ihre aktive Karriere zurückgegangen ist, überhaupt mal so deutlich mitbekommen, dass das bisher eben nicht der Fall war. Also ich glaube, das war was, was so total drin war bei den Leuten. Wenn eine Leistungssportlerin Mutter wird, dann ist damit die Karriere vorbei. Und das ist eigentlich ein total falscher Ansatz, finde ich. Und dass da jemand ist, der neben allem, was das ja sowieso an Anstrengungen bedeutet, selbst eben mit zwei sehr kleinen Kindern die Mutterrolle für sich zu finden und in den Beruf zurückzukehren, dann noch die Energie aufbringt zu sagen, Leute, wir müssen das auch als gesellschaftliches Thema begreifen und müssen da gemeinsam draufschauen. Das finde ich wirklich ganz, ganz wunderbar und nötigt mir sehr viel Respekt ab. Und wer sie jetzt gesehen hat während des Turniers und wie sie da die Rolle als Expertin wirklich auf eine total frische, gute Art und Weise gefüllt hat, finde ich. Also der kann ja fast nicht anders als feststellen, dass die Frau ziemlich großartig ist.
Und sich dann die nächste Folge auch anhören. Ich darf mich bedanken. Ich bin jetzt raus. Am Ende ist es dann immer so, dass derjenige oder diejenige, die zu Gast ist, den Schlusssatz zu sagen hat. Also und tschüss und bitte.
Mein Schlusssatz wäre wahrscheinlich sehr standardmäßig, aber oder ist sehr standardmäßig, nämlich den Dank zurückzugeben an dich für das Interesse und den Dank rauszugeben an alle, die Lust hatten, sich das anzuhören und die Bitte, den Fußball weiter als das zu betrachten, was er ist, nämlich viel mehr als Sport.
Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.